Wir machen ja mittlerweile auch, hätte ich nie gedacht, aber wir machen auch so Filter, was weiß ich, da kann man sich eine Piratenklappe aufs Auge machen lassen. Wenn man das macht im Meeting, ja, dann müssen die Leute lächeln. Das ist einfach so.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank. Eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln Unplugged. Haben Sie schon einmal gezoomt? Wenn nicht, gehören Sie vermutlich zu einer Minderheit. Denn die Videokonferenzen haben in der Pandemie vielleicht nicht überall an Beliebtheit gewonnen, aber auf jeden Fall an Bedeutung. Heute in der Rotonda ist ein Mann zu Gast, der bei sich zu Hause in Wuppertal sogar eine Wand komplett als sogenannten Greenscreen wie im TV-Studio ausgekleidet hat, damit seine Videokonferenzen optimal funktionieren. Per Stemmler ist der Chef von Zoom in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Hauptquartier für den wichtigen deutschen Markt hat Stemmler am Kölner Friesenplatz etabliert. Also, wer könnte besser erklären, wie man sich professionell in einem Videomeeting verhält und ob man sich einen Gefallen tut, indem man sich im Vorstellungsgespräch einen spaßigen Hipsterbart virtuell installiert? Wir sprechen aber auch über ernste Themen und da vor allem, kann man Zoom als Unternehmen, Universität, als Schule oder Behörde eigentlich ganz bedenkenlos nutzen oder muss man sich um den Schutz seiner Daten Sorgen machen? Mein Name ist Stefan Merks und nun wünsche ich viel Spaß beim Gespräch mit Per Stemmler, dem Deutschlandchef von Zoom. Per Stemmler, schön, dass Sie da sind.
Ja, Herr Merks, vielen Dank, dass ich hier sein darf im schönen Köln.
Ich hatte ja Sorge, dass ich Sie erst überzeugen muss, dass wir das nicht zwingend über Zoom machen, dieses Gespräch.
Aber das ist in Wirklichkeit für uns auch immer möglich. Wir haben hier am Friesenplatz ein Büro, das ist auch nicht so weit weg. Ich bin hier eigentlich ganz gerne, ich mache das ab und zu so Podcast, obwohl wir natürlich als Firma darauf vorbereitet sind, in Wirklichkeit alles über Zoom zu machen, da haben Sie vollkommen recht. Für uns ist der visuelle Teil, das Video im Grunde genommen, unheimlich wichtig.
Glauben Sie denn, dass so ein Gespräch jetzt auch zwischen uns genau so ablaufen würde, wenn wir es über Zoom machen würden?
Nee, es würde total anders ablaufen. Im Besonderen braucht das eben keinen Anfahrtsweg im Normalfall, weil man jeder macht das von seinem Büro aus oder von seinem Homeoffice aus. Und auch die Abfahrtzeit wird dabei eingespart. Und wenn man jetzt sehr umweltfreundlich denkt, könnte man auch sagen, man braucht dabei kein CO2 durchs Auto oder Taxi, je nachdem, wie man herkommt.
Da sind wir jetzt schon mitten im Thema, aber so ein Gespräch besteht ja jetzt nicht nur aus sozusagen Kostenfaktoren, sondern es ist ja auch eine emotionale Qualität, sollte da ja nach Möglichkeit drin sein und ziemlich viel läuft ja auch nonverbal sozusagen. Glauben Sie, das kann so eine 2D-Kommunikation über den Bildschirm alles ersetzen?
Das glaube ich nicht. Das ist immer noch wichtig, sich privat zu treffen, sich persönlich zu treffen, sich im Business zu treffen und auch sowas hier in dieser Umgebung im Studio finde ich auch alles richtig und gut. Das sind alles zusätzliche Möglichkeiten, die es da gibt. Die finde ich auch alle toll. Ich glaube, man muss das erstmal vergleichen mit, was gab es vor 10 Jahren? Da gab es Audiokonferenzen oder Audiotelefonanrufe und da gab es auch noch keine richtigen Podcasts. In dem Telefonbereich, es ist eigentlich noch meine Mutter, die zu Hause vielleicht mal anruft auf unserem Festnetztelefon. Das nehmen wir dann auch gerne an. De facto alles andere machen wir über Videotools. Muss nicht immer Zoom sein. Wir machen aber auch zu Hause viel Zoom, auch mit der Familie, im Businessumfeld. Wenn es gerade mehr sind als zwei, wir sind ja jetzt nur zu zweit hier, da ist es doch schon so, dass die Konferenzen über Zoom laufen.
Wie viele Stunden am Tag haben Sie denn so ein Headset auf?
Ich habe meistens kein Headset auf, muss ich ehrlich sagen. Ich benutze genau so wie hier ein Rode-Mikrofon und eine Freisprecheinlage, die unterstützt wird von einem Hardwarehersteller, der heißt Poly.
Das ist ja eigentlich ein Köln-bezogener Podcast hier. Sie sind Wuppertaler.
Ja.
Aber Sie haben es eben schon kurz erwähnt, das Deutschland-Hauptquartier von Zoom ist in Köln seit kurzer Zeit am Friesenplatz 4 in einem Coworking-Space, was es dort gibt. Können Sie da mal die Standortwahl auch nochmal beschreiben? Warum fiel die Auswahl auf Köln überhaupt?
Es ist viel einfacher, als man sich das vorstellen kann. Ganz ehrlich gesagt ist das so, dass ich war vorher bei Webex und dann hat Cisco Webex übernommen. Und da hatten wir relativ viele Mitarbeiter aus diesem Webex-Umfeld auch schon bei Cisco. Und einer von denen war der erste Mitarbeiter von Zoom. Und der lebt in, man soll es kaum glauben, Köln. Dann war das nächste, was passiert ist, dass wir einen Großauftrag hatten mit der Firma WeWork. Und die im Gegenzug, ich würde man auf Lateinisch das wahrscheinlich quid pro quo nennen. Im Grunde genommen war das dann so, dass wir bei den Standorten überall auf der Welt, also nicht nur in Deutschland, haben wir gesagt, naja, wir probieren das mal aus in diesen WeWork-Büros. Und dann war das schönste WeWork-Büro, was wir gefunden hatten, wir haben uns ein paar angeguckt in Deutschland, war natürlich das in Köln. Das war aber auch das Neueste, muss man sagen. Das war das Frischeste von denen. Wir hatten dann noch Frankfurt uns angeguckt, weil wir eigentlich in Frankfurt wussten wir, dass wir auch Leute einstellen. Wir wussten auch genau, wen wir da einstellen wollen. Und davon, da waren zwei bei, die eher in einem Innenstadtbereich wohnen und auch unbedingt nicht zu Hause bauen, nicht zu Hause arbeiten wollten. Das war alles vor Corona, muss man ja sagen. Ja, wir wollten also, dass die Leute, um sich kennenzulernen, in die Büros kommen. Wir wollten, dass die Leute voneinander lernen, dass die alten Hasen, nenne ich die mal, oder Häsinnen, das ist wahrscheinlich jetzt kein gutes Wort, dass die praktisch den neueren Mitarbeitern direkt was mit auf den Weg geben können. Gut. Und dann war das so, dass, wie gesagt, ich lebe in Wuppertal privat. Zu dem Zeitpunkt haben drei meiner Kinder in Köln studiert und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das in Köln. Und dann war das auch noch so, dass, dann geht es ja auch sofort um eine Gründung einer Legal Entity, nennen wir das so schön. Ja. Das war dann, wir haben eine GmbH gegründet, schon 2019. Und die Anwälte, die das mit unterstützt haben, das ist ja denn so, die sucht man sich nicht vor Ort aus, sondern die haben sowieso schon einen Rahmenvertrag. Wo saßen die? In Köln. So. Also das war also sozusagen alles
Zufälligkeiten, die da zusammenkamen.
Genau. Es ist also nicht so gewesen, dass wir geguckt haben, wo finden wir die meisten Kunden, wo finden wir die meisten guten Mitarbeiter, weil de facto arbeiten wir ja sowieso über Zoom und wir wollen ja in Wirklichkeit nicht zum Kunden hingehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Wozu brauchen Sie überhaupt ein Büro?
Ja, das ist heute die Frage. Ja, wir glauben, dass sich durch Corona ganz viel ändern wird und bei uns auch. Wir gehen nicht mehr in Büros im Augenblick, was damit zu tun hat, dass wir auch in Ländern aktiv sind, wo Corona doller wütet als gerade in Deutschland. Und wir machen das nicht pro Land, die Regeln. Wir machen das weltweit, damit alle gleichberechtigt behandelt werden und sagen, ihr bleibt bitte alle zu Hause in den Büros bis auf Weiteres.
Also es ist eine richtige Direktive, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.
Ja, genau.
Sie hatten auch schon mal erwähnt, dass das sogar das Essen gehen betrifft, dass wir also nicht mehr diese Geschäftsessen haben wollen.
Genau, genau. So. Wir im Augenblick, das habe ich vorhin nicht richtig erklärt im Vorgespräch, wir machen keine Geschäftsessen im Augenblick mit Kunden, null. Ja. Und wir machen das so, dass wir ein Budget jeden Monat jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, wo er sich Essen nach Hause liefern kann. Das können auch Rohmaterialien sein. In Deutschland ist ja das Gorillas gerade am Wachsen sehr stark. Also es können auch Rohmaterialien zum Essen sein, muss also kein vorgekochtes Essen sein oder ein fertiges Gericht sein. Bis zu 350 Euro im Monat kann jeder Mitarbeiter sich was nach Hause bestellen, können auch andere Sachen sein als jetzt gerade normale Essenssachen. Und das wird dann, natürlich wird das als Geldwertvorteil versteuert, selbstverständlich. Kann aber jeder machen, muss er nicht machen, wird aber gut angenommen.
Jetzt ist ja Zoom tatsächlich so, wenn man so will, einer der Krisengewinner. Das haben Sie auch schon mal gesagt, die Pandemie hat das unglaublich beschleunigt. Ja. Es ist ein Katalysator für diese neue Art zu arbeiten. Das hätten Sie sich selber wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass das mal so eintritt. Können Sie das nochmal beschreiben? Sie sind zu Zoom gekommen 2019.
Ja.
Und kurze Zeit darauf ging das dann wahnsinnig los. Wie hat eigentlich das Unternehmen diesen Wachstum aushalten können?
Ja, das ist eine super, super Frage, weil de facto stellen die meisten sich das so vor, wie Zoom kommt aus dem Internet. Das muss ja ganz einfach sein, wenn sich da die Nutzungszahlen beispielsweise ver-x-fachen. Ich hatte das schon erwähnt. Ende 2019, Anfang 2020 hatten wir ungefähr 10 Millionen gleichzeitige Benutzer, also Teilnehmer an den Calls, an den Zoom-Veranstaltungen jeden Tag.
10 Millionen, ja.
10 Millionen weltweit. Plötzlich im März waren das schon 300 Millionen. Ja, also praktisch 2-3 Monate später im April waren das schon 400 Millionen gleichzeitige Benutzer. Nun ist das bei uns so, dass wir ein Netzwerk aus verschiedenen Servern betreiben. Und wir hatten das schon mal erlebt alle, und zwar bei den einstürzenden Türmen in New York. Wir waren alle oder viele von den Zoom-Mitarbeitern waren vorher bei WebEx und ich war auch bei WebEx zu dem Zeitpunkt, als WebEx noch ein unabhängiges Unternehmen war, vor der Cisco-Übernahme. Und da hatten wir das schon mal erlebt, dass es Flugverbote gab. Und da war das auch so, dass sich über Nacht im Grunde genommen die Nutzungszahlen verhundertfacht hatten. Und das müssen die ganzen IT-Strecken dazwischen, also die Leitungen und natürlich die ganzen Datacenter, die das ja verteilen. Wenn einer etwas sagt und das Tausende hören wollen, dann ist das so, das kostet Energie, das kostet Rechnerleistung. Und das hatten wir schon mal erlebt und wussten daher, wie wir die Architektur aufbauen müssen, um einem möglichen Ansturm irgendwann mal mitzumachen. Mhm. Wir wussten nicht, dass Corona kommt, natürlich nicht. Wir hatten das in Europa im Speziellen auch schon einmal vorher als WebEx-Mitarbeiter erlebt. Und da war das so, dass ein Vulkan auf Island ausgebrochen war. Und dann ist im Grunde genommen der Flugverkehr eingestellt worden, um die Flugzeuge zu schonen, weil da Staub in der Luft war. Und da war das auch so, dass über Nacht die Nutzung ins Unermessliche gestiegen ist. Und damals hatten wir das auch abgefangen über zugemietete Rechnerleistungen. Und das ist jetzt auch wieder so gewesen. Wir haben uns also Hilfe genommen bei Amazon Web Services. Da haben wir einfach Rechnerleistungen dazu gemietet.
Also das ist das Geheimnis. Man skaliert, indem man einfach Server-Rechnerleistung mietet und...
Genau, das ist richtig. Und in USA im Speziellen haben wir auch noch sogar Sachen dazu gemietet bei Oracle, weil das auch selbst Amazon ja so überlastet war zeitweise. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, aber letztes Jahr ist einer der Großkunden von Amazon, Netflix, hat zeitweise HD ausschalten müssen mit unserem HD zusammen. Da sind also bei Zoom und bei Netflix ist HD abgeschaltet worden, weil der Ansturm auf die Datacenter von den Nutzern so hoch war, dass die das eigentlich nicht mehr richtig verarbeiten konnten.
Es gab ja auch eine Diskussion über Priorisierung im Netz, ob das ein Mittel ist, ob man es machen muss. Ja. Wie ist da der Stand der Dinge inzwischen? Priorisieren Sie eigentlich?
Ja, wir natürlich für uns selber, aber wir sind ja unwichtig. In Wirklichkeit geht es ja darum, geht Bildung vor Firmen und geht das Ganze vor Fernsehgenuss? Das ist ja die wirkliche Frage, die dahinter stehen muss. Wir bei unserem Service selber, wir priorisieren in Wirklichkeit die Audioqualität vor der Videoqualität, weil wir sagen also eher, das ist wichtig, dass man hört, was gerade gesagt wird, als dass die Lippensynchronität 100% ist. Wir würden also eher den Videostream ein bisschen zurücknehmen in der Qualität. Aber das ist ja nur wir. Also die große Frage dahinter, was im Netz priorisiert werden soll, das müssen andere entscheiden. Da haben wir nichts mehr zu tun.
Okay. Sie sind ja ausgerichtet auf den Business-User sozusagen, den Geschäftskunden. Aber trotzdem nutzen sehr viele Privatleute Zoom ja auch, weil das möglich ist. Bis zu 100 Teilnehmer, glaube ich, 40 Minuten kostenlos.
Ja.
Hat sich auch wahnsinnig schnell, glaube ich, verbreitet, die Bekanntheit, die Sie haben. Gleichzeitig kamen aber auch mit dem Aufkommen von Zoom die ersten Bedenken auch sehr schnell nach. Dass es hieß, amerikanisches Unternehmen, wir wissen nicht, wo diese Daten landen. Es gab Pannen auch, es gab Zoom-Bombing hieß das, glaube ich, dass sich Leute eingeschlichen haben in Videokonferenzen anderer Leute. Es wurden Zugangsdaten im Darknet gehandelt und was noch alles. Ich glaube,
gibt's noch viel
versehentlich
mehr Sachen,
über China mal was geroutet worden und. War Ihr Job dann der eines Krisenmanagers auch lange Zeit?
Lange Zeit jetzt nicht. Das war ja so ein Zeitraum nach diesem Angriff oder auf unsere Services oder auch der Medien, die das auch gut aufgenommen haben und das auch gut wiedergespielt haben, hat es ja bei uns dazu geführt, dass wir 3 Monate lang nur noch Sicherheitsfeatures entwickelt haben. Das war so in der Zeit April, Mai, Juni letztes Jahr. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen, muss man rückwirkend sagen, für uns. Wir sind dann auch gelobt worden am Ende dafür, dass wir so gute Kommunikation gemacht haben. Vom Krisenmanagement her passiert natürlich etwas ganz anderes. Dann da passiert sowas wie, ich kann mich noch genau daran erinnern, Ostersonntag saß ich letztes Jahr mit einem DAX 30 CISO, das ist der Chief Information Security Officer, saß ich in einer Zoom-Konferenz und da mussten wir Rede und Antwort stehen. Das, was ich schon gar nicht mehr konnte, das ging so tief ins technische Detail, dass wir da auch Unterstützung hatten, also wir hier in Deutschland hatten Unterstützung von den Kollegen aus San Jose, die mussten ein Security-Questionnaire über Nacht ausfüllen, also die ESA, die Kollegen von diesem DAX 30-Unternehmen, was sie dann auch gemacht haben, um die Weiternutzung von Zoom zu gewährleisten, weil natürlich auch deren Mitarbeiter und deren Nutzer genau dieselben Fragen gestellt haben wie die Journalisten.
Es gibt ja auch tatsächlich einige Unternehmen, die das für sich ausschließen, die ihren Mitarbeitern verbieten, Zoom zu nutzen. Ich kenne es aus dem Medienbereich, von der FAZ zum Beispiel, die dürfen das nicht. Sie kennen ja auch sicherlich einige Beispiele. Man las, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Tesla, Google, das ist jetzt nicht so, das ist Wettbewerb. Ne?
Ja, die waren Großkunde lange. Ja. Und als sie dann selber so ein Produkt rausgebracht haben, natürlich müssen die das auch medienwirksam ausschließen.
Aber das waren auch so ein paar wirkliche Einschläge, als das Auswärtige Amt, glaube ich, verboten hat auf den Dienstgeräten. Das war im Mai 2020, Zoom zu nutzen. Das spricht sich natürlich auch schnell rum, bis hin zu den Schulleitern, die dann auch ins Schwanken kommen und sagen, können wir das überhaupt rechtfertigen und machen oder eben nicht?
Ja, das ist natürlich so. Für uns ist das auch so. Das gab ja dann Presseberichte, die wir dann auch alle einzeln aufgegriffen haben. Wir sind mit den Journalisten ins Gebet gegangen, haben einige Großmedienkonzerne dann auch gewonnen als Kunden, was auch ganz gut ist. Wir haben uns dann auch mit den Datenschutzbeauftragten der Länder unterhalten. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das wird sehr lange dauern, dieses Image wieder in ein positives Image umzudrehen bei denjenigen, wo wir nicht positiv auftauchen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir haben während der Zeit, wie gesagt, von den Umsätzen, unser Umsatzvergrößerung ist immer noch im über dreistelligen Bereich gewachsen. Also das ist nur ein kleiner Teil, die das so negativ sehen. Der größere Teil nutzt uns wie verrückt und wir gewinnen sehr viele Neukunden und die gewinnen wir vom Wettbewerb. Das ist ja nicht so, dass das unbekannt ist, Videokonferenzen.
Ja? Dann nutzen Sie doch die Chance hier auch bitte und sagen nochmal, warum Zoom sich da tatsächlich absetzen kann gegenüber dem Wettbewerb. Warum sind Sie besser?
Weil wir heute das sicherste, die sicherste, höchste Sicherheitsstufen bieten. Wir bieten die besten Umgebungen, um sicher zu lernen, um sicher im Business zu arbeiten. Wir haben da entsprechende Maßnahmen gemacht im letzten Jahr und das ist auch eine tolle Zeit gewesen für uns. Heute können wir stolz darauf sein, dass alle Universitäten in Deutschland mindestens einen Zoom-User haben und über 100 benutzen Zoom auch für alle Mitarbeiter an diesen Universitäten. Fast in jedem Bundesland gibt es entsprechende staatliche Stellen, die auch sagen, warum sie Zoom einsetzen. Und auch helfen, Zoom in die Universitäten reinzubringen. Bei den Schulen ist das jetzt noch eine andere Sache, weil die meisten Schulen haben ja leider keinen CIO und keinen Juristen, der das also betreuen könnte. In den Unternehmen ist das selber so, dass wir den größten Nutzungsanstieg im Augenblick tatsächlich in Deutschland sehen. In Indien ist es aber auch so.
Jetzt sieht man trotzdem Sie in Analysen von, das sind ja auch namhafte Leute, von DataGuard beispielsweise, die auch eben sich mit dem Datenschutzthema sehr auskennen, sieht man sie in so einem Quadranten ganz oben links bei den Unsecure Leaders. Also zwar Performance super, aber die stufen sie nach wie vor, obwohl sie ja gerade sagen, wir sind die sichersten, sagen die, nein, die sind in puncto Sicherheit, Datensicherheit nicht zu empfehlen. Und das, der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat das ja dann tatsächlich auch gesagt, dass er Zoom nicht empfiehlt. Ich weiß nicht, hat sich das gewendet?
Es ist ja so danach gewesen, Sie sprechen jetzt einen Artikel an aus dem Handelsblatt, wo er das gesagt hat. Ich habe den, natürlich haben wir den danach kontaktiert und da gibt es auch ein Interview zwischen mir und dem Herrn Professor Kelber zu. Das hat er so natürlich nicht gesagt, hat er in dem Interview mit uns dann gesagt. Das ist natürlich so, dass die Behörden in Deutschland weiterhin Zoom benutzen. Da wird aber keiner öffentlich sagen, dass er das macht. Das ist natürlich auch nicht so, dass sie das mit allen Mitarbeitern benutzen, sondern nur mit einzelnen Bereichen im weitesten Sinne. Die Sicherheitsdiskussion, ich kenne jetzt den Bericht, den Sie ansprechen, nicht. Ich kenne jetzt nur die Berichte von Gartner, wo wir eben oben rechts stehen, als absoluter Leader. Ja. Und ich weiß auch nicht, von wann die Berichte kommen. Im Augenblick ist das so, dass wir die einzigen sind, die eine echte End-zu-End-Verschlüsselung anbieten, von den diejenigen, die nicht jetzt nur Open-Source-basiert sind. Da gibt es auch noch einen Open-Source-Anbieter, der das im weitesten Sinne auch kann.
Das müssen wir einmal kurz erläutern. Ende-zu-Ende heißt, dass Sie keine Chance haben, auf Ihren Servern, und das auch gar nicht anstreben, die Kommunikation irgendwie zu entschlüsseln und verfolgen.
Ja, das ist ja erstmal ist das ja auch nicht unser Geschäftszweck, Kommunikation zu entschlüsseln. Damit machen wir ja kein Geld. Das ist ja in Wirklichkeit so, wir stellen im Normalfall, und so machen das alle anderen auch, ja, das ist ja nicht nur bei uns so, ist es so, dass wir eine Infrastruktur zur Verfügung stellen und diese Infrastruktur rechnet oder gibt Schlüssel vor, die praktisch die Geräte zwischen der Infrastruktur und dem Enduser, also dem PC oder dem Handy oder sowas, bereitstellt. Dann ist es natürlich so, dass das in Wirklichkeit mehrere Schlüssel sind, weil man, wenn man zum Beispiel einen Gastgeber hat und 50.000 Teilnehmer, sind natürlich zwischen der Infrastruktur und den 50.000 Teilnehmer, das sind alles einzelne Schlüssel. So, das ist natürlich so, dass einer, der jetzt Zoom unterstellen würde oder möchte, dass Zoom ein Interesse daran hätte, sich irgendwie da reinzuhacken, obwohl diese Schlüssel ja noch nie gebrochen wurden. Es hat noch nie jemand geschafft, 268-Bit-Schlüssels zu entschlüsseln. Gibt es aber trotzdem Leute, die sagen, naja, aber irgendwann wird das möglich sein, wenn man genügend Rechnerleistung hätte und dann könnte man da möglicherweise reinkommen. Deshalb gibt es jetzt die Philosophie der End-zu-End-Verschlüsselung, dass man also sagt, der Schlüssel wird auf dem Endgerät erstellt. Oder zur Verfügung gestellt. Und das macht natürlich ja nicht Zoom, sondern das macht ein externer Service. Und dieser externe Service verschlüsselt dann praktisch von dem Endgerät des Gastgebers bis zu dem Endgerät des Teilnehmers. Ja. Und dann hat Zoom natürlich Da spielen ja noch ein paar andere Aspekte mit rein. Dann hat Zoom natürlich überhaupt keine Kontrolle mehr oder Möglichkeit, selbst wenn irgendwann irgendjemand diese Schlüssel brechen könnte, was ich mir nicht vorstellen kann. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann so hohe Rechnerleistung, dass man sich das irgendwie rausrechnen könnte. Dann hat Zoom natürlich überhaupt keine Kontrolle mehr, was dazwischen passiert im Sinne von Bandbreitenmessung. Wir machen das ja in Wirklichkeit, um die Bandbreiten zwischen den verschiedenen Teilnehmern zu optimieren. Also wir wollen ja, dass alle ein möglichst gutes Ergebnis haben, also ein möglichst hohes Videoergebnis.
Okay, das ist das eine, also dass man jetzt Zoom nicht unterstellt, da irgendwie Interesse zu haben, die Privatsphäre zu knacken und mitzulauschen, das ist ja auch, das ist klar, ich glaube, das tun die wenigsten. Aber trotzdem ist ja in der Kritik, dass die sogenannten Metadaten, nennen sie es, glaube ich, also wer spricht wann mit wem, durchaus gespeichert werden, allein aus Abrechnungszwecken müssen sie es, glaube ich, tun und in den USA dann landen.
Wo? Landen können. Landen. Aber der Vorwurf ist ein bisschen anders. Der Vorwurf ist, dass ein Mitarbeiter von Zoom in USA natürlich, aus unserer Sicht natürlich, prüfen kann, wie die Rechnungsdaten aussehen, wo ja die Verbindungsdaten drinstehen. Wenn das hier jetzt also eine Zoom-Konferenz war, würde das stehen am Mittwoch, 27. von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr haben wir miteinander über die folgenden IP-Adressen eine Konferenz gehabt.
Und da sagt ja der Ulrich Kelber, der Datenschutzbeauftragte des Bundes, das kann schon kritisch sein, wenn man allein mitkriegt, wer mit wem spricht. Natürlich kann das können schützenswerte Informationen schon sein, wenn der Psychologe mit irgendwem oder so.
Das hat er ein bisschen anders gesagt, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass das im Grunde genommen, früher hieß das Einzelverbindungsnachweispflicht. Früher war das so, dass die Telekommunikationsanbieter, im Besonderen die Handyanbieter, die haben diese Einzelverbindungsnachweise geben müssen, wenn man die gefragt hat. Und das ist auch heute noch so, wenn ein Unternehmen sagt, wissen will, ob Gespräche vielleicht privat waren beim Telefon, dann muss der Anbieter sagen können, ja, der hat einen Business-Kunden angerufen oder einen Privatkunden. Über die Nummer natürlich. Mhm. So, und das ist bei uns in Wirklichkeit genauso. Da werden wir also nicht rauskommen. Okay. Wir werden versuchen, jetzt mit einem europäischen Anbieter eines Rechenzentrums eine eigene Zoom-Instanz zu schaffen, bei der das dann nicht so ist. Es ist aber so, dass die Firmen das überhaupt nicht interessiert. Also
ich hätte gedacht, die Firmen sind da sehr interessiert dran, dass sie nicht eben Gefahr laufen, auch hinterher selber Bußgelder zahlen zu müssen, weil sie die Datenschutzgrundverordnung verletzen zum Beispiel.
Aber die Datenschutzgrundverordnung wird ja nicht verletzt. Das ist ja den meisten Juristen von den Unternehmen klar. Die sind ja Juristen dann. Und das ist ja auch so, jetzt muss man sich überlegen, was da passiert ist. Da gab es ein Urteil von Herrn Schrems angestoßen. Ja. Genau, das war das zweite schon. Das ging gegen Facebook, das ging nicht gegen Microsoft und es ging auch nicht gegen Zoom. Und als das Urteil veröffentlicht wurde, hat der Europäische Gerichtshof und die Europäische Kommission haben gesagt, dass weiterhin die sogenannten Standardsvertragsklauseln gelten. Haben das also bestätigt in Wirklichkeit. Und diese Standardsvertragsklauseln, die werden ja nicht von uns oder Microsoft oder Herrn Kelber vorgegeben, sondern die werden im Grunde genommen von der EU vorgegeben. Und die kann jeder Kunde von uns mit uns abschließen. Kann das auch mit ihm, ich weiß nicht, ob das mit Microsoft geht, aber mit uns geht das. Und das machen die dann auch und dann sind die natürlich sicher, da wird es keine Bußgelder geben.
Gut, also dann haben wir diesen Teil, glaube ich, umfassend besprochen. Man kann festhalten, dass man Zoom, ohne Gefahr zu laufen, hinterher rechtlich einen drüber zu kriegen, benutzen als Unternehmen, als Behörde,
und als Universität. Und man kann sich das auch ergoogeln, wie die Universitäten das machen. Geben Sie einfach einen Namen einer Universität ein, von der Sie wissen, dass sie Zoom benutzt. Was weiß ich, TU Berlin, FU Berlin oder Beuth-Universität Berlin Zoom. Und dann wird man sofort die Webseiten von denen finden, wo die das erklären. Warum müssen die das öffentlich machen? Weil sie dazu verpflichtet sind. Und jetzt habe ich bewusst Berliner Universitäten genommen, weil da ja das Gerücht war, dass Zoom in Berlin nicht eingesetzt werden kann. Und da gab es ja auch eine Veröffentlichung, die interessanter war jetzt als die vom Handelsblatt und dem Herrn Kelber. Da gab es eine Veröffentlichung von der Datenschutzbeauftragten in Berlin. Da drin gab es sogenannte Ampeln. Und diese Ampeln waren eben rot, gelb, grün. Und da war Zoom rot.
Ja. Sie haben selber dem Handelsblatt mal ein Interview gegeben. 2006 habe ich das gefunden. Ist also schon eine gute Weile her, als damals Webex verantwortlicher, und haben gelobt, wir sind hier unangreifbar, weil wir haben nur so ein 300 Kilobyte Programmchen und machen das alles webgestützt. Es landet gar nichts auf den Servern. Von dieser Philosophie, dass nichts mehr auf den Servern landet, ist man ja weg. Warum eigentlich?
Weil ich glaube, dass es heute so ist, dass die Also wir haben auch noch, bei Zoom kann man auch über einen Web-Client an einem Meeting teilnehmen, aber die Qualität ist einfach aus meiner Sicht nicht so gut, weil im Grunde genommen will man das viel doller kontrollieren, was selber da passiert. Und man hat die bessere Kontrolle über das, was da passiert in Wirklichkeit, wenn man sich die Software runtergeladen hat. Mhm. So. Und dann ist es ja auch noch so, dass die, heute sind ja diese Meetings, wir haben Meetings, da sind 600.000 Leute in einem Meeting, ja. Das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Das wird man nicht mehr hinkriegen, indem man nur noch praktisch ja, so eine Art Streaming macht. Ja. Ja. Das ist, wir wollen ja in Wirklichkeit eine Interaktion haben. Wir wollen ja in Wirklichkeit, dass da von diesen Teilnehmern auch noch was zurückkommt. Also, und wenn es nur irgendwie ein Klatschen ist, ein virtuelles, okay. Was es ja schon gibt. Ja, das ist eben nicht nur in eine Richtung, wie es beim Streaming wäre, sondern es geht auch wieder zurück was. Hm.
Was sagt denn dieses Geräusch hier?
Das kenne ich nicht.
Das kennen Sie gar nicht?
Nee, das kenne ich nicht.
Das ist dieser Ton von Skype.
Ach so.
Während man wartet, dass die anderen annehmen.
Ach so, ja gut. Ich kenne jetzt einen Witz von James Corden, wo das drin auftaucht. Jetzt erinnere ich mich doch, wo die
What
Fragen,
the hell happened to Skype?
Ja, ja, genau, genau. Aber Skype ist auch ein tolles Produkt gewesen in seiner Zeit.
Entschuldigung, das klingt jetzt wie ein Nachruf. Ist ein tolles Produkt gewesen.
Ja,
ist Skype ein ernstzunehmender Wettbewerber oder haben Sie
ihn komplett eingestellt worden? Microsoft ist inzwischen ein Produkt von Microsoft gewesen und das ist eingestellt worden. Also das zumindest, ich kenne jetzt nur die Business-Version.
Also
und
ich benutze es noch.
Sie benutzen das Privat-Skype. Ich meine, ja. Ich rede jetzt von dem Skype for Business. Das ist ersetzt worden von einem anderen Produkt von Microsoft, was auch gut ist, das heißt Teams. Und Sie können heute also als Business-Kunde nutzen Sie Teams, Sie nutzen nicht mehr Skype for Business.
Ja. Jetzt ist aber Teams, Sie haben es schon erwähnt, natürlich ein nicht nur Videokonferenz-Tool, sondern es ist eine ganze Umgebung, wo man ja. Kollaborieren kann auf vielen Ebenen, Dokumente austauschen etc.
Ja. Ja.
Ist das der Weg, wo Sie auch hinwollen mit Zoom, sowas zu werden?
Wahrscheinlich nicht. Also wir wollen uns eher als Plattformanbieter, wir entwickeln uns im Augenblick in die Richtung eines Plattformsanbieters, auf dieser Plattform können ganz viele verschiedene Apps genutzt werden, die miteinander kommunizieren. Das ist im Augenblick der Weg, den wir gehen und das sind alles kommunikationsnahe Leistungen, die da erbracht werden von den anderen Apps und Programmen. Das ist also nicht
klingt ein bisschen abstrakt. Also Sie haben jetzt kürzlich, man kann ja mal gucken, was Sie gerade unternommen haben. Sie haben in den USA eine riesen Übernahme getätigt.
Ja.
Ich will nicht sagen 9 to 5, sondern die heißen 5-9.
5-9, genau. Das ist ein Kontaktcenter. Das fehlt ja im Grunde genommen in unserem Portfolio. Alle unsere Wettbewerber aus diesem Bereich Kommunikation, die bieten alle auch ein Contact-Center an. Das bietet jetzt Microsoft nicht an. Microsoft ist aber auch kein Wettbewerber in diesem Kommunikationsumfeld. Wenn wir jetzt mal eine Firma nehmen, Avaya, die kennen Sie vielleicht von den Telefonen, die bietet auch ein Contact-Center an. Wenn Sie also heute sich eine Telefonanlage von Avaya kaufen würden oder von, ja, nehmen wir mal an die Deutsche Telekom. Ich gehe zur Deutschen Telekom und sage, ich möchte von Ihnen eine Telefonlösung haben für ein größeres Unternehmen, was auch ein Contact Center braucht, dann kriegen Sie das alles aus einer Hand. Und das war bei uns bisher nicht so.
Und dann hätten Sie aber tatsächlich auch Leute, die dann da sitzen und Anrufe entgegennehmen? Das ist auch Sinn
der Sache? Nein, überhaupt nicht. Also wir werden kein Call Center selber betreiben.
Das ist rein technisch.
Wer also ein Call Center betreiben will, eine Firma, die das betreiben will, die kann sich ein Contact Center, eine Software kaufen. Die müssen sich aber dann selber natürlich noch Räume mieten, Mitarbeiter anstellen. Das sind dann unsere Kunden. Mhm. Und in so einem Callcenter sind wir auch nur ein kleines Teilchen der Lösung, was natürlich die haben müssen. Die brauchen Hardware, Headsets und so weiter. Das liefern wir alles nicht. Wir liefern nur die Software, wie die Calls geroutet werden. Das ist ein riesen Business. Das gilt als super kompliziert. Und dieses ganze Business ist noch nicht so richtig in der Cloud angekommen. Und Five9 ist ein Cloud-Contact-Center-Anbieter. Einer der ganz wenigen in Wirklichkeit.
Also dann haben wir ein Puzzleteil, das ist so Five9, was Sie brauchen, um diese Plattform irgendwann zu sein, die Sie anstreben.
Ja.
Jetzt haben Sie auch noch gekauft in Karlsruhe Kites, ein Unternehmen, ein Startup, das diese Untertitel, die können direkt übersetzen, was gesprochen ist
sozusagen. Genau.
So, Sie können sogar übersetzen, indem Sie mit künstlicher Intelligenz vorausahnen, wie der Satz enden wird und können dann nochmal nachschärfen, so hieß es in der Pressemitteilung.
Ja. Ich habe mir das schon angeguckt, das funktioniert auch tatsächlich in den Beta-Umgebungen. jetzt freue ich mich darauf, wenn ich das erste Mal tatsächlich beim Kundengespräch miterleben darf. Soweit ist das noch nicht. Ja. Das wird aber kommen. Ich würde auch, ich weiß, dass auf der Zoomtopia, das ist so eine Messe für Kunden, die ist im September, da wird das auch gerade wieder, wird das wieder gezeigt werden. Das ist eine tolle Lösung und das stärkt auch den Standort Deutschland wieder. Deutschland ist der wichtigste nicht englisch sprechende Markt für Zoom. Mhm. Und hier jetzt auch noch eine größere Entwicklungsabteilung aufzubauen, finde ich eigentlich auch eine spannende Sache. Also das, was bauen wir denn hier gerade im Augenblick auf? Wir bauen auch Finance, Legal, wir haben das alles schon eingestellt, aber in Wirklichkeit Entwicklung hatten wir nicht.
Also Sie haben auf Ihrem LinkedIn-Profilbild haben Sie drauf Hiring, also Sie stellen ein, das ist ja der. Was genau, wen suchen Sie, wen würden Sie auch für Köln beispielsweise suchen?
Wir haben jetzt gerade eingestellt, allerdings dann nicht in Köln, sondern in Frankfurt, weil da einfach die beste sozusagen Person war. Wir haben gerade eine neue Juristin eingestellt, die von Cisco kommt. Wir haben gerade hier in Köln einen Finance-Menschen eingestellt, der sich darum kümmert, dass das Geld auch tatsächlich kommt. Das nennt man auf Englisch Accounts Receivable. Ich weiß gar nicht, wie das Rechnungseingangsprüfung, so heißt das auf Deutsch, genau. Haben wir hier gerade in Köln eingestellt. Wir haben einen, ja, der heißt Ingenieur, also Service-Ingenieur oder eingestellt. Der sitzt allerdings in Bonn. Der wird davor nämlich die Deutsche Telekom betreuen. Und wir werden auch wieder hier in Köln sein, während der Digital X, die ja im, ich glaube, 7. und 8. September hier stattfindet. Da haben wir ja auch einen größeren Vertrag abgeschlossen sozusagen mit der Deutschen Telekom, der uns also ermöglicht, hier an der Digital X teilzunehmen. Und die sind ja Reseller von uns. Das ist ja im November letzten Jahres schon angekündigt worden. Da freue ich mich schon auf, dass auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Bonn.
Also Sie sind ein Riesenunternehmen, muss man sagen. Sie haben 100 Milliarden Börsenkapitalisierung ungefähr. Sie haben 956 Millionen Dollar, also fast eine Milliarde.
Ja.
Und Sie haben 227 Millionen Dollar Gewinn erzielt in einem Quartal. Rechnen wir mal ganz grob hoch auf eine Milliarde, optimistisch eine Milliarde Gewinn pro Jahr. Wie viel dieses Gewinns erzielen Sie in Deutschland ungefähr?
Das können wir gar nicht sagen. Das wissen wir noch nicht. Also ja, das ist und auch diese Vorstellung, dass wie sie das hochgerechnet haben, das können wir ja so gar nicht machen, weil wenn diese Akquisition jetzt zum Beispiel durchgeführt wird, ja, was ich hoffe, dann sind da irgendwo auch 16 Milliarden, die wir bezahlen müssen. Ja. Das wird natürlich am Ende durch ein Aktientausch stattfinden. Aber
okay, wir können es unabhängig von den Zahlen machen, aber genau, ungefähr, aber wie stark klar. ist der deutsche Markt für Zoom, wie wichtig ist der Markt?
Also das ist, wie gesagt, das ist der wichtigste Auslandsmarkt im Augenblick und es ist der stärkst wachsende Markt, was unheimlich spannend ist für uns. Und das ist auch der Markt, der bestimmt, wie es in Europa weitergeht. Ja, weil das, was das ist ja das Wichtigste im Augenblick. Das Wichtigste ist, wie reagieren die Kunden auf die Veränderung, die Schrems 2 auslösen kann. Das wissen wir ja alle noch gar nicht. Wir wissen nicht, wann es einen Ersatz gibt, der sowas regelt wie die, wie den Datentransfer, das ist das Privacy Shield, was da gefallen ist durch die Schrems 2, durch das Schrems 2-Urteil. Da ist im Grunde genommen der ganz normale Datentransfer, der ja stattfinden muss zwischen den Ländern. Ja, wenn ich mein Flugticket in den USA verliere und ich dürfte bei der Lufthansa nicht anrufen, dass die mir ein neues Flugticket schicken, weil die Daten nicht dahin geschickt werden dürfen, das geht nicht. Mhm. Oder ich muss auch meine E-Mails, wenn ich da drüben bin, oder meine Nachrichten, sei es meine WhatsApp-Nachrichten, ja, die muss ich in den USA, wenn ich meine Verwandten besuche, muss ich alle irgendwie abrufen können. Da muss ich also irgendetwas haben, was legal dazu führt, dass das funktioniert. Im Augenblick sind das halt die Standard Contractual Clauses. Es muss aber was nachgeliefert werden von der Politik. Und die ganzen europäischen Staaten, die gucken alle auf, was passiert in Deutschland? Und was in Deutschland passieren wird, werden die anderen nachmachen. Deshalb unterhalten wir uns tatsächlich auch in Deutschland mit Datacenter-Anbietern, ob wir vielleicht eine Datacenter-Leistung nach Deutschland bringen, also zu einem deutschen Unternehmen. Jetzt machen wir das in Deutschland mit einem amerikanischen Unternehmen, mit Amazon, wie ich das ja schon gesagt hatte.
Also Deutschland, ein ganz wichtiger europäischer Standort für Sie, wegweisend. Wie ist das? Viele Leute waren ja etwas verstört, als sie hörten, wie die Tech-Giganten aus den USA ihre Steuern vermeiden, indem sie in Niedrigsteuergebiete gehen oder so. Sie selbst sind hier, was Umsatzsteuer angeht, ein sogenanntes Nicht-EU-MOS, ein Mini-One-Stop-Shop. Was ja angesichts ihrer Größe, die wir gerade skizziert haben, ist der Mini-One-Stop-Shop doch, klingt jedenfalls niedlich. Und sie haben sich entschieden, in den Niederlanden sozusagen sich identifizieren zu lassen für die MOS-Zwecke. Warum das?
Das ist ja einfach, das war, als wir ein 200-Leute-Unternehmen war. Das muss man sich ja, das ist noch gewesen, bevor ich da war. Das war ja noch nicht mal 2 Jahre her. Ja, da dachten wir bleiben Mini-Unternehmen. Das wird sich sicherlich ändern. Deshalb haben wir auch in den meisten anderen Ländern schon Legal Entities gebildet oder aufgebaut. Also in Holland ganz klar, die ersten Mitarbeiter, die den deutschen Markt betreut haben, aber auch andere Märkte, Frankreich, Schweiz, Österreich, die sind alle in Holland eingestellt worden. Und das waren so am Anfang so 40, 50 Leute, die haben alle aus Holland herausgearbeitet. Und deshalb haben wir das auch in Holland gemacht. Da hatten wir also noch gar keine Mitarbeiter. Das wird sich in der Zukunft ändern. Muss es auch, weil natürlich wir haben ziemlich viele Kunden, die einfach verlangen, dass sie erstmal eine Rechnung in der Landeswährung kriegen. Das ist halt bei uns Euro. Hm. Dazu waren wir vor 2 Jahren noch nicht mal in der Lage. Ja, das ging gar nicht. Das haben wir noch nicht gekonnt. Hm. Und dann ist es auch so, dass die eine Rechnung haben wollen, am liebsten aus Deutschland. Und die wollen natürlich am liebsten eine Rechnung haben, wo dann eben die deutsche Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, weil die dann selber eine Einnahmenüberschussrechnung der Mehrwertsteuer machen.
Und wo zahlt dann Zoom Deutschland die Steuern?
Zoom macht natürlich dann auch, wenn das so wäre, würde Zoom in Deutschland eine Mehrwertsteuer-Einnahmenüberschussrechnung machen. Die Mitarbeiter werden, ich habe einen deutschen Arbeitsvertrag. Ja, ich zahle natürlich meine Lohnsteuer ganz normal in Deutschland und dann wird man natürlich hier einen Gewinn versteuern müssen.
Was aber zurzeit noch nicht der Fall ist.
Nein, das ist zurzeit noch nicht der Fall. Soweit sind wir noch lange nicht. Wir können noch nicht mal Rechnungen aus Deutschland schicken. Wir können auch noch keine Rechnung aus Holland schicken im Augenblick. Soweit sind wir noch nicht.
Okay. Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema, was wir ganz zu Beginn schon mal hatten, die neue Art zu arbeiten, eingehen. Die Vorteile, aber auch die Nachteile dessen. Die Büros füllen sich jetzt ja wieder. Es gibt auch eben, ich glaube, da würden Sie mitgehen, auch Nachteile des erzwungenen Heimarbeitens. Dass die Leute das als Vereinsamung empfinden beispielsweise. Ja. Jetzt ist aber Ihre Prognose, die Arbeitswelt wird nicht wieder so sein, wie sie 2019 war. Können Sie mal skizzieren, wie das hybride Arbeiten aus Ihrer Sicht optimal laufen könnte künftig?
Naja, wir können nur annehmen. Richtig skizzieren können wir das noch nicht, weil wir das nicht wissen. Wir wissen nicht, wann Corona vorbei ist. Wir wissen nicht, wie die Unternehmen darauf reagieren können. Die meisten reagieren ja eher, als dass sie wirklich agieren. Wir selber haben versucht zu agieren. Ich kann das jetzt aus unserem Bereich sagen. Wie gesagt, wir glauben, dass viele Mitarbeiter gerne zu Hause gearbeitet haben während dieser Zeit jetzt. Dass es aber eben auch welche gibt, die nicht gerne zu Hause gearbeitet haben. Jetzt nehmen wir mal wieder, wir haben ein paar deutsche Mitarbeiter angeworben sozusagen für das Büro in Amsterdam. Viele davon im weitesten Sinne sehr junge Mitarbeiter, die da, wo genau das passiert ist, was Sie gesagt haben, die sind relativ schnell vereinsamt in Amsterdam. Und für die ist das nicht gut gewesen. Für die wäre das gut gewesen, wenn die im Büro gewesen wären und da Kollegen kennengelernt haben und auch von denen gelernt hätten. Das haben wir jetzt auch, wir versuchen das wieder zu eröffnen, das Amsterdamer Büro. Das ist aber auch geschlossen. Das ist aber auch nicht geschlossen, weil wir das wollen, sondern weil das für alle Büros in Amsterdam so gilt. Das macht die Administration in Holland so. Wo wir große Unterschiede jetzt sehen, ist tatsächlich, dass die Unternehmen, die nicht viel produzieren, im Sinne Deutschland ist ja eigentlich ein produzierendes Land, auch Mittelstand und Automobilindustrie, sondern wo viel IT ist im Unternehmen, wo Dienstleistungen sind, wo also tatsächlich physisch nichts geschaffen wird im Sinne eines Produktes, was man anfassen kann, da sehen wir doch, das ist ganz schön, dass der Trend zur, wir bleiben jetzt ganz schön viel zu Hause, dass der Trend bleibt.
Ob die Leute wollen oder nicht.
Die Leute wollen oder nicht, ja. Und jetzt haben wir die Ankündigungen schon gesehen von solchen Firmen wie in Deutschland SAP, in den USA dann Oracle, die ganz klar sagen, nee, ihr könnt zu Hause bleiben. Ja, und ihr könnt ins Büro kommen, wenn ihr wollt. Wir schreiben das nicht mehr vor wann. Und wir werden sogenannte Hotdesk-Arbeitsplätze einbauen, wo also mehrere Leute denselben Schreibtisch benutzen können oder dieselben Schreibtische benutzen können, wenn sie denn wollen.
Ja, was ich als technisch immer als sehr anspruchsvoll empfunden habe, sind diese Hybridgeschichten. Also, dass man tatsächlich ein paar Leute in der Konferenz physisch hat und ein paar sind zugeschaltet. Das gab immer irgendwie Schwierigkeiten mit Ton und man wusste gleich, wo man hingucken sollte und so weiter. Mhm. Gibt es da intelligente Lösungen oder wird das immer so ein Gehampel bleiben?
Also, ich habe jetzt schon die ersten Sachen gesehen. Die sind auch schon veröffentlicht, im Besonderen von solchen. Da braucht man dann Hardware-Unterstützung von Anbietern wie Neat oder Poly, die hießen ja früher Polycom, wo dann tatsächlich in einem Raum, kann man sich so vorstellen wie dem, in dem wir gerade sitzen, wo dann eine Kamera an der Wand ist. Und das ist ja dann das Problem, wenn die Kamera an der Wand in diesem ganz normalen Meeting, wo die alle selber vor ihren Kameras sitzen, mit da drin ist. Dann sitzen da vor einer Kamera drei und bei den anderen immer nur einer. Dann kann die Kamera jetzt mittlerweile das auf den, der gerade redet, schalten. Ja, da braucht man aber eine eigene Software für, eine eigene Kamera für und nur dann geht das. Das wird über Zoom nicht so schnell funktionieren. Hm.
Haben Sie einen Lieblingsfilter oder sonst irgendwelche vielleicht auch Tipps, wie man so ein Gespräch professionell macht? Oder ist vielleicht das Professionelle gar nicht so toll, dass man immer diesen Techie-Hintergrund sich da einblendet? Wie halten Sie das?
Also ich habe tatsächlich zu Hause einen Greenscreen hinten, weil dann eben der Kopf besser abgeschnitten ist gegenüber dem Hintergrund. Das würde ich eigentlich jedem empfehlen. Ein Greenscreen kostet 20 Euro bei Amazon. Ja. Gibt es ein bisschen teurere zum Aufrollen, wie so eine Fototapete oder sowas. Ja.
Man stellt sich richtig so ein Ding dahinter.
Ja, also mir ist die ganze Wand grün. Die ist also auf, ich glaube, 6x5 Meter oder 3 Meter oder sowas ist die grün. Weil ich tatsächlich auch davor laufe, so wie so eine Wettervorhersage. Ja, weil wir manchmal.
Müssen doch aufpassen, was Sie anziehen, ne?
Ja, ich habe meistens einen Anzug an.
Aber kein grünes T-Shirt jedenfalls.
Das wird dann nicht so gut funktionieren, ja. Ich habe tatsächlich auch einen Stuhl in grün, sodass man also den Stuhl sieht man nicht, wenn ich da nicht bin. Und das muss man sich alles so ein bisschen vorstellen wie im Fernsehstudio im Grunde genommen, wo ja wir ja alle wissen, dass es Greenscreen-Studios sind bei den Heute-Journal oder so, ja. Und wir machen eben auch Experimente. Ich kriege sehr viel Hardware nach Hause geschickt von so Hardware-Anbietern, die uns irgendwelche Lösungen zeigen wollen. Und es gibt eben mittlerweile, wir wissen alle, es gibt den Beruf des Kameramanns. Es gibt eben Hardware-Anbieter, die machen Folgendes. Die sagen, die folgen der Stimme. Das heißt, die wollen den Kameramann einsparen. Ja. Mhm. Und es funktioniert auch schon. Und wenn man dann so vor dem Greenscreen lang geht, funktioniert. Geht okay. Schon. Gibt's schon.
Dazu kommt natürlich, dass die Ausleuchtung muss da sein, ja. Da gibt es auch schon Lichtlösungen und so. Ja. Sie haben aber auch, das war in so einem Bitkom-Gespräch, mal gesagt, man muss es lustig machen. Das ist eigentlich der.
Also am Ende muss man Spaß dabei haben, sonst muss man es nicht machen. Ja, also am Ende, wir versuchen ganz viel, dass wir die Kunden auch glücklich machen und das versuchen wir auch, dass wir das irgendwie messen können, wie glücklich sind die, wie viel lächeln die. Mhm. Ja, und wir machen ja mittlerweile auch. Hätte ich nie gedacht, aber wir machen auch so Filter, was weiß ich, da kann man sich eine Piratenklappe aufs Auge machen lassen. Da, wenn man das macht im Meeting, ja, dann müssen die Leute lächeln, das ist einfach so.
Aber ist man da nicht der Clown? Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht ins Abseits schießt, wenn man dann plötzlich die Öhrchen draufsetzt.
Weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen, das finden einfach alle lustig, ja. Oder oder bei den, es gibt ja so eine gewisse Bartart, sag ich mal, bei den Hipstern um die 30, wenn ich mir die dann virtuell ranmache mal, was ja funktioniert technisch mittlerweile, das finden alle witzig, ja.
Also ist durchaus nicht der Karrierekiller, das könnte man auch
also, ich bei Ihnen im Bewerbungsgespräch
durchaus machen?
Die meisten können das nicht, die sind im Bewerbungsgespräch so nervös, dass sie das nicht mehr hinkriegen. Also das muss man sich ja auch mal überlegen von den mittlerweile 5000 Mitarbeitern, die wir haben, ist der größte Teil über Zoom in einem Bewerbungsgespräch gewesen. Die haben dann, was weiß ich, 3, 4 Bewerbungsgespräche gehabt, die liefen alle über Zoom.
Machen sie auch, ja? Also das trauen sie sich auch zu. Sie holen die Leute nicht zu sich und gucken die mal.
Wie sollen wir denn das machen? Wir sind ja nicht mehr in Büros. Soll ich die zu mir nach Hause nach Wuppertal einladen? Geht nicht.
Ich dachte jetzt Friesenplatz zum Beispiel.
Nein, warum soll ich mir das machen? Da habe ich ja nichts von. Ich habe das tatsächlich, haben wir das mal gemacht mit ein paar, aber irgendwann, als wir so viele einstellen mussten kurzfristig, das geht einfach nicht mehr. Ja? Oder jetzt, letzte Woche wollte ich das tatsächlich machen, war hier in Köln und war ich mit dem Zug hier. Und dann war der Zug, fuhr nicht mehr, weil die Bahnstrecke unterspült war zwischen Wuppertal und Köln. Und dann musste ich mit dem U-Bahn nach Hause fahren. 100 Euro hat mich das gekostet. Ja? Und das war de facto war ich hier wegen einem Bewerbungsgespräch. Ja, dann habe ich mich geärgert. Ja. Also, dass mir das passiert ist. Also natürlich bin ich glücklich darüber, dass alle unversehrt nach Hause gekommen sind. Am Ende des Tages, diese Mitarbeiter, die sind dann auch alle im Homeoffice eingearbeitet worden. Wir nennen das Bootcamp. Mhm. Dann machen die ein einwöchiges, teilweise auch je nach Art, wo die arbeiten, zweiwöchiges Bootcamp. Das machen die alle zu Hause über Zoom. Und gerade diese Bewerbungsgespräche über Zoom, das hat sich total durchgesetzt letztes Jahr. Also bei unseren Kunden sehen wir das. Ja, weil das halt gut funktioniert. Und weil man ja in Wirklichkeit nicht weiß, wie die daran teilnehmen. Ja, die kriegen eine Einladung und klicken auf den Einladungslink und es weiß ja eigentlich keiner, ob die vorher schon mal im Zoom-Meeting drin war oder ob die sich den Zoom-Client auf dem Handy runtergeladen haben. Das weiß man alles nicht. Aber es funktioniert, auch ohne Client. Ohne Client runterladen. Wird alles irgendwie funktionieren. Das geht mit den ganzen anderen Lösungen noch nicht. Das wird auch kommen, ganz sicher.
Aber da sind Sie nicht jemand, der dann gucken würde, ach, wie sieht es denn bei dem aus? Wieso hat er sich nicht einen Filter gemacht? Oder
weiß ich nicht, es geht meistens eher um den Inhalt. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass man sich dann gegenseitig Dokumente zeigt. Aha, okay. Ja, also zum Beispiel, dass man dann über das LinkedIn-Profil geht oder das Xing-Profil oder den zugeschickten Lebenslauf und dazu eine Frage hat und dann eben über das Sharing dieses Dokuments, also über das Anzeigen des Dokuments, auf das Dokument selber eingeht.
Okay. Letzte Frage, würde mich interessieren, was war für Sie die lustigste Geschichte, wo so ein Meeting mal schiefgelaufen ist?
Ach, wir haben alles erlebt. Also Mitarbeiter, der irgendwie eine Verabredung hat und duschen geht und irgendeine Hardware ausprobiert. Ich glaube, es war ein neues Handy, was er hatte. Und das hatte so einen Ständer wie dieses hier, dass man das hinstellen konnte. So, ja. Und das hat er mit ins Badezimmer genommen und ist duschen gegangen. Das fanden alle total witzig. Und das Lustige
war, bis auf einen wahrscheinlich.
Der hat das selber erst danach mitgekriegt. Wir haben das nicht aufgenommen oder so. Also das, wir sind jetzt auch nicht die Firma, die das dann irgendwo einer dabei wäre, der das fotografiert und ins irgendwo weiterspiegelt. Wir haben dem das später gesagt und der fand das für ihn selber, dem war das so unangenehm, aber es war auch irgendwo lustig. Ja, was fand ich denn noch lustig? So Versuche von Leuten, es gab mal so eine Zeit Mitte letzten Jahres, da war das richtig verboten, Kunden zu besuchen, also so in bestimmten Ländern, wo Corona so richtig toll gewütet haben. Und das kann man jetzt auch manchmal so auf YouTube sehen, dass Leute sowas nachmachen. Die haben dann Filze, also so Greenscreen-Filze in ihr eigenes Auto gehängt und haben dann praktisch über ihr Handy, haben die an einem Zoom-Meeting teilgenommen und saßen aber dabei am Steuer von ihrem Auto. Und irgendwann ist das natürlich rausgekommen, wenn irgendwie ein Teil vom Greenscreen runtergefallen ist oder das Handy halt umgefallen ist, weil das eigentlich nur mit Tesa auf dem Armaturenbrett fest war. Und dann sieht man, der sitzt im Auto und das hätte er eigentlich nicht dürfen, weil er ja nicht zum Kunden fahren durfte.
Ja.
Also das waren wirklich lustige Sachen. Natürlich passiert dauernd irgendwie sowas, dass eine Kameraeinstellung irgendwas aufnimmt, nicht dauernd, aber das passiert ab und zu, dass eine Kameraeinstellung irgendwas aufnimmt, wo die Leute einfach nicht mehr mit rechnen. Also meinetwegen, der Bewerber sagt am Ende, boah, war das anstrengend, obwohl er denkt, er ist schon raus aus der Konferenz.
Ja. Oder Heiko Maas sagt, das Video müssen wir uns jetzt aber nicht noch angucken. Ne?
Ja, sowas, ja, genau. Also gut, das ist schon irgendwie witzig. Und auch, also ich habe ein aufgenommenes Video mit dem Ulrich Kelber, das war total lustig. Da sind auch witzige Sachen passiert. Da war das nämlich so, dass der bei dem ersten Interview, was wir mit ihm gemacht haben, hat er das von zu Hause gemacht. Und beim zweiten war er wieder in der Behörde und da ist das Internet ausgefallen. In der Behörde, das ist natürlich total peinlich, da waren 1000 Zuschauer drin. Ja. Die haben natürlich alle gefragt, stimmt das wirklich, was das Handelsblatt geschrieben hat? Und dann hat er das eben auch beantwortet. Und dann ist der aus dem mehrfach da rausgeflogen und ist dann über das LTE-Netz mit seinem Handy wieder da reingekommen. Ja, natürlich lustig, er hat das aber gut gemacht. Also muss man
das habe ich gesehen, das ist die Aufzeichnung.
Ja, das hat er wirklich gut gemacht, muss man echt sagen.
Herr Stemmler, vielen Dank für das Gespräch, für die tollen Einblicke ins Unternehmen Zoom und die persönlichen Geschichten auch.
Ja, danke.
Wirtschaft Köln am Platz.
Und haben Sie Lust bekommen auf Ihre nächste Zoom-Konferenz? Wir würden uns freuen, wenn Ihnen das Gespräch mit Per Stemmler interessante Einblicke und nützliche Anregungen gegeben hat. Schreiben Sie uns gerne ein paar Worte im LinkedIn-Account des Rotonda Business Club oder per Mail unter podcast@rotonda.de. Vielleicht haben Sie auch einen Vorschlag für spannende Gäste. In der nächsten Woche meldet sich wieder mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen. Er wird mit Christian Achtelig sprechen, der mit der Fraktion Volt in den Kölner Stadtrat eingezogen ist und dort für frischen Wind sorgen will. Klimapolitik und Verkehrswende für Köln, das verspricht spannend zu werden. Mein Name ist Stefan Merks. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.